Comicwise Podcast, Ausgabe 11 aus der alten Liebe auf dem Kiez, wo wir uns so wohlfühlen, wo Bea auch eine kleine Erfahrung gemacht hat mit meinem Sternenstaub, ach nee, ich mit deinem, so war das, glaube ich. Also die alte Liebe ist auf jeden Fall ein toller Ort, in dem wir live unseren Podcast aufzeichnen und wir haben ja immer Gäste, die einen kleinen Mehrwert auch bringen für junge Bands, aber auch Leute aus der Panik-Family und als solcher, Bea, haben wir diesmal einen ganz besonderen Gast. Neulich war meine Nachbarin hier. Jetzt ist mein Gatte hier. Hier ist Ole Feddersen.
Lieber Arno.
Mein lieber Gatte.
Ja.
Hallo.
Ist das schön.
Ole, super, dass du da bist. Wir freuen uns sehr.
Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen heute.
Ja, wie schön,
danke,
wie
danke.
Schön.
Ole kennt man ja natürlich von der großen Bühne und auch hier aus Panic City. Immer wenn ich diese Brille aufhab, bin ich dir ganz nah. Kannst du dich erinnern?
Das ist, ach ja, ich habe es auch gesehen.
Ich stehe da mit diesen 3D-Dingern, aber ich habe keine Beine neben dir. Du hast Beine und ich habe keine Beine.
Ja?
Ja, weil ich sehe meine Beine ja nicht.
Ach so, ach ja, stimmt, na klar.
Ja.
Ach so. Durch diese 3D-Brille.
Sehe ich dann meine Beine auch nicht?
Nein, deine Beine, wenn du da bist und dich selber anguckst, siehst du deine Beine. Aber deine Beine nicht.
Ach so. Ah, okay, alles klar.
Auf jeden Fall sehr empfehlenswert, eine Tour bei Panic City durch Udos Welt, wo man sich eben auch mit Ole auf der Bühne erleben kann.
Komm zu mir, singt mit mir.
Genau, weil Ole Feddersen, wer ihn nicht kennt, ist Sänger im Panikorchester und auch der gute Geist des Panikorchesters, weil er hat immer einen guten Spruch auf Lippen und macht immer Quatsch. Und er ist natürlich auch ein begnadeter Musiker schon vor Udo gewesen und hat eine ganz spezielle Lebensgeschichte, die vielleicht auch so für viele Musiker, die da draußen jetzt versuchen, neu zu starten, sich beim Panikpreis zu bewerben, die sehr exemplarisch ist. Zurzeit arbeitest du nämlich als Lehrer, das muss man dazu sagen.
Ja, ja.
Wie kam es dazu?
Also, Es ist so ein kleines Loch entstanden, so mit Live-Musik und so. Hab mich so richtig drum bemüht, so ein bisschen eingeschlafen. Zwischen den Tourneen lehnt man sich gerne ein bisschen zurück. Und irgendwie habe ich verpasst, da den Anschluss zu halten. Und dann ergab sich, dass ich einen Anruf bekommen habe, mich an dieser Schule da bei uns in Rheinfeld zu bewerben, an der Immanuel-Kant-Schule in Rheinfeld. Und da bin ich also als Lehrer gerade.
Als Musiklehrer?
Auch als Musiklehrer, aber auch als Techniklehrer. Ich bin auch gelernter Handwerker.
Ich finde das mit dem Musiklehrer interessant, weil das ist ja gut, wenn Leute wie du als Seitenansteiger sowas machen, weil wir hatten es im letzten Podcast nämlich darüber, dass Musikunterricht an Schulen immer mehr und mehr zurückgeschraubt wird, weil Lehrer fehlen.
Das stimmt. Ist leider auch bei uns so. Da kann die Schule gar nicht direkt was für, sondern das kommt dann vom Kultusministerium. Die überlegen sich dann so, wichtiger ist, dass die Kinder rechnen lernen.
Wie alt sind denn deine Schüler und Schülerinnen?
Also eigentlich von der 5. Klasse, so als Vertretungslehrer, komme ich dann rein und mache irgendwie lustig mit den paar Übungen. Und hauptsächlich sind es aber die 7., 8. und 9. Klassen, teilweise auch die 10. und manchmal auch die Oberstufe. Also man kann auch, das ist so eine Gemeinschaftsschule, da kann man in der Oberstufe auch Abitur machen. Von denen halte ich natürlich meine Finger fern. So, das ist natürlich klar. Da kommen die Leute, die es können, dran. Ich versuche so ein bisschen gute Stimmung zu machen an der Schule.
Und bestimmt auch viel Musiksessions mit den Kids? Oder muss man sich da auch an so einen Lehrplan halten und müssen die Noten lernen? Oder bist du da frei?
Also ich habe jetzt gerade eine eigene Musikklasse gehabt, eine 8. Klasse. Und da war mir das völlig freigestellt, was ich mit denen mache. Und ich habe gesagt, wir probieren mal was ganz anderes. Wir machen mal so eine Art Projektarbeit. Und da die Kinder gerne und viel auch am iPad rumfummeln und auf allen iPads, die auch in der Schule zur Verfügung stehen, GarageBand drauf ist, hatte ich die Idee, wir arrangieren mal so einen Song. Also wir bauen so, da sind ja so Samples, sind ja auch drauf, ne, diese Apple Loops, ob ich es selber gemacht, egal, sind so Loops drauf, die kann man aneinander kleben und dann habe ich gesagt, hört euch mal euren Lieblingssong an und wir versuchen das mal so ähnlich zusammenzubauen, um eine Orientierung zu haben. Alle Klassen vorher hatten im Musikunterricht die Formteile der Musik. Also man wusste, worum es geht. Dementsprechend habe ich denen so ein Arbeitsblatt vorbereitet und hat drauf geschrieben, wie das ungefähr aufgebaut sein muss. Und dementsprechend haben die Kinder das dann auch gemacht. Und tolle Sachen rausgekommen.
Wie haben die denn reagiert, als du da angefangen hast? Weil ich meine, du bist ja jetzt nicht so vom Auftreten und von der Art her jetzt nicht so der typische Lehrer Lempel, ne?
Nee, ich glaube, erstmal fanden die mich komisch.
Ja?
Ja, ich glaube, die fanden mich komisch. Erstmal, als ich da stand, so, Ich kann mich auch erinnern, dass manche Schüler gesagt haben, haben sich gemeldet so, wie sie es gehört. Dann habe ich dann genommen, Herr Feddersen, Sie sind ja eigentlich gar kein richtiger Lehrer. Und aber meine Antwort natürlich leicht angefasst hat man sich gefühlt und gesagt, du bist auch gar kein richtiger Schüler. Ganz ehrlich jetzt. Nee, also es war für mich komisch, gebe ich ehrlich zu. Und es ist nicht so einfach, weil bei uns in der Schule haben wir Zeitstunden. Das heißt, man hat nicht eine Dreiviertelstunde, wie ich es auch noch gewohnt bin, also 45 Minuten, sondern 60 Minuten. Und die dann vor so einer Klasse mit 30 Kindern zu stehen und die rumzukriegen, dass es nicht langweilig wird, ist gar nicht so einfach. Das hat also ein bisschen Parallelen auch zur Showbranche. Man macht als Lehrer eigentlich auch eine Show. Die muss unterhalten sein. Also es darf nicht langweilig werden. So, ne? Und da merkt man dann so, ich merke so nach meiner Gewohnheit, die ich immer noch habe aus meiner eigenen Schulzeit, so nach einer Dreiviertelstunde habe ich gedacht so, oh, alles klar, ich mache langsam ein bisschen langsamer so. Und dann habe ich gedacht, so, wieso sind die denn alle noch so ruhig? Und dann, Herr Feddersen, ja, was machen wir denn jetzt? Ich so, ja, wir machen gleich Schluss. Nee, wir haben noch eine Viertelstunde. Ich so, ach du Scheiße. Eieiei. Ja, also das ist schon eine Herausforderung, auf jeden Fall.
Kennt ihr dich denn auch von Udo? Also sagen die, ich habe dich gesehen mit Udo auf der Bühne.
Ja, selbstverständlich. Und man darf nie vergessen, die Kinder haben ja auch alle Eltern. Und wenn die dann wiederkommen und sagen, ich habe meinen Eltern erzählt, dass sie jetzt bei uns, du, sie, ich habe mich aufs Du geeinigt, solange das funktioniert. Ich habe mit der Schule dann übereinkommen, die Kinder können zu mir Du sagen, kein Problem. Und ich habe zu denen gesagt, wenn ich merke, es funktioniert, behalten wir das auch so. Super, finde ich klasse. Ich fühle mich dann immer ganz komisch, wenn die sie zu mir sagen. Ansonsten müssen wir wieder zum sie zurückwechseln, wie auch immer. Aber habe ich noch nie gemacht. Also von daher, es funktioniert gut. Und klar, ein Teil kennt mich von Udo, klar.
Ich stell mir das super vor beim Elternabend, da kommen die dann alle mit Autogrammkarten.
Das gab es tatsächlich schon, ja.
Aber da kommt dir doch deine Vorbildung sozusagen als Entertainer bestimmt sehr zugute, oder?
Ja, natürlich, klar, auf jeden Fall. Logo.
Jetzt aber mal Butter bei die Fische. Ich meine, mancher draußen mag denken, wie der steht mit den größten Künstlern, mit dem größten Rockstar Deutschlands auf der Bühne und jetzt muss er als Lehrer arbeiten, um sein Geld zu verdienen.
Ja.
Das spricht eigentlich auch dafür, was wir die ganze Zeit auch erzählen, dass die Branche nicht so einfach ist. Oder? Gab es keine Möglichkeit mehr musikalisch zu arbeiten oder wolltest du mehr zu Hause sein oder was war der Grund?
Also ich sag mal, eins will ich gerne vorweg schießen. Wenn man, egal was man macht, muss lieben, was man macht. Und wenn man Musik macht, ist es ganz, ganz, ganz besonders wichtig, dass man das liebt. Wenn man das nicht liebt, dann sollte man die Finger davon lassen, weil es birgt auch ein unglaubliches Enttäuschungspotenzial. Also ich kenne das von vornherein. Ich habe einen Plattenvertrag gehabt und das wurde super gehypt und hier und da und ne? Und
es war Ole Soul.
Genau, richtig. Das war zur Jahrtausendwende, also schon ein bisschen her. Das war dann nicht so, wie die Plattenfirma sich jetzt vorgestellt hatte. Ich kann mich an einen sehr skurrilen Moment erinnern. Da waren wir bei Unter Ulm, hieß die Sendung auf MTV in Berlin. Und an dem Tag kamen die Trendcharts raus. Es war ein Freitag, da kamen die Trendcharts raus. Jeder, der Musik macht, weiß, was für ein wichtiger Tag das ist. Und der Produktmanager meiner Plattenfirma war mit. Und wir hatten einen lustigen Tag. Christian Bulm und ich haben uns super verstanden. Das war sehr lustig. Eigentlich, wir haben uns die ganze Zeit über Heuschnupfen unterhalten. Eigentlich, wir haben uns alles Mögliche vorgenommen, worüber wir reden wollen. Und eigentlich ging es nur über Heuschnupfen, weil wir beide davon geplagt waren. Und dann war dann der Moment, da war dann so eine Pause und dann bin ich raus und dann stand da mein Produktmanager mit so einem Gesicht. Ich so, boom, was ist los? Ja, wir haben die Trendcharts gekriegt. Ich so, und? Ja, du bist in den Charts. Ich so, das ist schon mal gut. Und dann meinte er so, ja, war auf Platz 64. Und ich war so, yeah! Nee? Yeah? Nee? Ist das gut oder schlecht? Darf ich mich jetzt freuen oder nicht? Es war so ganz skurril. Ich selber habe natürlich sofort gedacht, wow, hätte man sich ja nie träumen lassen, dass man irgendwann mal schafft. Und er war so, aber hat so das Gegenteil ausgestrahlt davon, dass man darüber traurig sein muss. Und das war für mich so ganz merkwürdig. Also das war so mein erster Kontakt in die Musikindustrie. Die war schon sehr ernüchternd, muss ich leider sagen.
Wie hat dich das dann fürs Weitermachen beeinflusst?
Sehr stark. Eigentlich hat mich von vornherein alles eher in die Richtung beeinflusst, das nicht weiterzumachen. Weil ich bin ein sehr sensibler Mensch. Und wenn ich Musik mache, hat das für mich auf jeden Fall immer was mit Herz und Liebe zu tun. Und ich war dann ganz schön enttäuscht. Also es war für mich so erstmal so ein bisschen demoralisierend. Also,
das spricht ja ein bisschen für das, was wir im letzten Podcast mit Robin Grubert gehabt haben. Ja. Dass da die Erwartung der Plattenfirma manchmal anders ist als die der Künstler.
Ja, auf jeden Fall. Klar.
Hat sich dann auch das, was Robin erzählt hat, hat sich dann auch das Verhältnis auf einmal geändert, wie die dir entgegengetreten sind?
Da noch nicht, weil es waren ganz viele Sachen geplant. Also man musste so ein bisschen den, ich hatte das Gefühl, ein bisschen den Schein wahren.
Und den Künstler bei Laune halten.
Ja, 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 ja. Weil es kam auch noch eine zweite Single und so, war alles schon fertig und musste so ein bisschen, musste nie aufpassen, um mich nicht zu komplett zu demoralisieren, dass ich überhaupt keine Lust mehr habe. Das ist natürlich doof, wenn er auf der Bühne so ein Typ steht, der so, überhaupt keine Lust mehr hat. Da haben die schon so ein bisschen aufgepasst. Aber grundsätzlich, natürlich, war das für mich, war echt sehr hart. Ich habe mir das natürlich anders vorgestellt als junger heranwachsender Mann.
Vor allen Dingen, wenn sie dir alle dementsprechend auch so ein Feedback geben, ne? Das ist ja auch etwas, was man dann so reinnimmt und sich denkt, wow, jetzt geht's ab, jetzt geht's nach oben. Was ich daran so schade finde und dass man das dann auch ganz schwer wieder zurückfindet für sich, ist dieser Unterschied, dass da jemand aus einer ganz anderen Perspektive da drauf guckt,
ja,
und dann im Grunde signalisiert, das ist scheiße oder beziehungsweise erfolglos.
Ja.
Und du kommst aber aus einer ganz anderen Perspektive. Weil du hast das gerade mit Freude und mit deinem Herzen gemacht. Ne?
Ich war so ein Junge vom Dorf. Ich kam aus Schielefeld, so ein Vorort von Hamburg. Und das ist mein größter Traum gewesen in dem Moment. Und ich war echt so, wow, ich hab's geschafft. Aber das Gesicht von dem Typ von der Plattenfirma sagt was anderes. Also,
ja, ja. Oh. Weißt du, und das meine ich eben. Und das hatten wir ja, wir zitieren jetzt auch in unserem letzten Podcast, aber da hatten wir das Thema Träume und Dranbleiben eben auch. Dass dadurch, dass jemand dann so auch vollkommen ohne drüber nachzudenken oder sich irgendwas dabei zu denken, sich so aufführt bei jemandem, der da so ganz aufgeregt steht, weißt du. Und dann ist das wirklich dann so, wir haben vorhin gesagt, man wird verbogen und dann wird man zerbrochen. Ja. Dass das dann ganz, ganz, ganz schwer ist, nach so einer Erfahrung wieder zu sich zurückzukehren und zu sagen, ich finde mein Herz wieder und ich mache weiter, oder?
Das hängt mir bis heute nach.
Ja, siehst du mal.
Also heute habe ich es immer noch schwer, irgendwie selbstbewusst zu sagen, ich mache jetzt nochmal was. Ich bin es dann auch gewohnt gewesen, für andere Leute was zu machen. Also ich habe dann auch Aufträge geschrieben, habe dann Songs geschrieben für andere Künstler. Das ging dann so einigermaßen, aber das ist mir mittlerweile auch abhanden gekommen. Irgendwie ist ja so total der Wurm drin. Weil das dann ja auch, der Frust, den gibt es ja dann trotzdem. Du hörst ja nicht, dass dann auf einmal alles hier ist, sondern es ist dann, das kommt ja auch. Und dann merkt man so, selbst da ist das so schwierig. Was ist das für ein Mist?
Klar, aber es würde ja dafür sprechen, ein paar deiner 5 besten Kumpels zu nehmen und eine Band zu gründen. Und dann das auf viele Schultern zu verteilen.
Ja, ja, ja. Ich träume wirklich von einer Band. Weil so alleine, dann sitzt man so zu Hause und schreibt seinen Song und nimmt das auf und dann bastelt man da tagelang rum und eigentlich wird dann am Schluss meistens nichts raus. Ich kenne das und ich liebe das in einem stinkenden Proberaum, wo es nach Bier und Zigaretten riecht und wo so alte Sofas stehen vom Sperrmüll und so, ne? Und so Verstärker, die funktionieren nicht mehr so richtig und die, ne? Also das liebe ich eigentlich. Da komme ich eigentlich her und das finde ich inspirierend und toll. Und leider ist leider halt total abhanden gekommen. Heute ist man eher so, ja, wenn überhaupt in so einem sterilen Studio oder bei sich zu Hause, das ist schon was anderes.
Aber ist es nicht so, Entschuldigung, Bea, wenn ich da nochmal nachhake, bei mir würde es so gehen, wenn ich dich jetzt da sehe, ich bin jetzt ein Musiker und ich sehe dich da mit Udo Lindenberg auf der Bühne, du bist ein toller Sänger.
Danke.
Und man muss auch dazu sagen, Ole reißt doch die ganzen Proben ab für Udo und das kommt auch noch hinzu. Perfekt. Wie auch immer, du kannst alles bedienen, von Soul über Rap bis hin zu Udo. Dann würde ich doch sagen, mit dem will ich mal was machen. Ist es passiert? Kommen da Leute auf dich zu?
Ja klar, kommen da Leute auf mich zu, aber das sind auch immer so Situationen, wo man denkt so, du kennst mich jetzt seit 20 Jahren, warum ausgerechnet sprichst du mich jetzt nach dem Konzert in der Köln Arena an? Also man hat auch das Gefühl, die Leute sind so gehypt und dann finden die jetzt auch geil, lässt sich auch mitreißen davon. Und ich bin ja ganz vorsichtig, so was, also vielleicht auch manchmal zu vorsichtig und zu zurückhaltend, aber meistens ist dann so, wenn es dann vorbei ist und ein paar Wochen her ist, merkt man, ach so, der hat sich doch nicht gemeldet. Er hätte vielleicht anders sein können, wenn ich irgendwie mit einem anderen Feuer daran gegangen wäre. Wenn ich dann die Initiative ergriffen hätte und gesagt hätte, hör mal zu, ich rufe dich jetzt an und jetzt laber dich rum, wir machen jetzt was, du blöd, Mann.
Aber weißt du, was du eben gesagt hast, dass dir die Geschichte von damals immer noch nachhängt,
ja,
sich dann vorsichtig und zurückhaltend zu verhalten, ist ja auch eine Folge davon.
Ja.
Weil was das ja eigentlich bedeutet, ist, dass man sich beschützt, um nicht wieder in dieser Form verletzt zu werden.
Ja.
Da sagt man erstmal, ja, erstmal gucken, nicht, dass das nachher wieder so ausgeht. Ja. Ne? Also einfach jetzt mal von meiner Seite aus, um darauf hinzuweisen, was das alles für Konsequenzen haben kann und aber auch da wieder Mut auszusprechen und zu sagen, trotzdem weitermachen, weil was diese Leute sagen, das zählt überhaupt nicht.
Ich weiß.
Dass sie eine fucking Plattenfirma bedienen, weil wenn die alle wüssten, wie ein Hit geht, dann würden sie jeden Tag 10 Hits signen.
Ja, das stimmt.
Die haben gar keine Ahnung, wahrscheinlich weniger als wir.
Ja.
Die blasen sich nur besser auf.
Ich habe immer so ein ganz gutes Bild, wie die Leute sich es vorstellen können, weil es ist vielleicht schwer greifbar für jemanden, der das nicht kennt, wie, was für ein erniedrigendes oder ein ernüchterndes Gefühl das ist. Das ist, so, glaube ich, so ein bisschen so. Ich kann es auch nicht sagen, weil ich keine Frau bin und auch keine Mutter bin. Aber es ist, glaube ich, so ein bisschen so, eine Mutter kommt mit einem Neugeborenen und zeigt das dann den Freunden und die sagen, das ist aber hässlich. So ist es ungefähr. Du kommst mit so einem Song an und so und singst ihn selber und denkst so, yeah. Und so, ne? Natürlich denkt man, yeah. Logo, sonst will man das nicht machen. Und dann sind die Leute so, oh.
Also ich bin ja auch keine Mutter, aber ich habe witzigerweise genau dasselbe Gefühl zu meinen Songs.
Okay.
Oder auch zu meinen Büchern.
Ja.
Das sind für mich Kinder, die auch durchlaufen ja auch ähnliche Prozesse, wenn man es genau nimmt. Also
ja.
du gehst ja mit schwanger, das wächst und gedeiht, erstmal im Schutze, ne, deiner Bubble. Und dann kommt es auf die Welt und dann betüdelst du es noch ein bisschen und dann irgendwann musst du es da rausschicken und bibberst, was jetzt diesem Kind geschieht. Und wenn das Kind einen auf die Mütze kriegt, ist es, als würde dir jemand in den Magen treten.
Das stimmt, ne? Das stimmt.
Also insofern, ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Analogie und ich finde das auch ein Unding, wie da manchmal mit Künstlern umgegangen wird. Und auch dafür sind eben solche Preise, wie wir ihn haben, ganz, ganz wichtig, um eine Anerkennung zu zollen und auch eine Unterstützung zu geben, ohne dass du irgendwie jetzt wie der Clown auf dem Tisch tanzen musst und irgendwas repräsentieren, was du vielleicht gar nicht bist oder ohne dir anhören zu müssen, ey, was du da machst, ist scheiße. Sondern es heißt einfach nur, wir haben hier eine Auswahl getroffen, die eine Jury getroffen hat, die sehr unterschiedlich ist und im besten Fall ist es gut gelungen, aber eigentlich sind es auch 10 verschiedene Geschmäcker.
Ja.
So, aber da geht man nicht vom Platz und hat das Gefühl, man hat einen auf den Kopf gekriegt.
Ja, vor allen Dingen das Tolle ist bei so einem Preis, wenn die dann live gespielt haben, die haben den Applaus haben die auf jeden Fall gekriegt. Ob es von der Jury gefällt oder nicht, aber den Applaus haben sie schon mal gekriegt. Und das ist natürlich das Höchste, was man als Musiker haben kann. Also das Tollste, was man bekommen kann, ist Applaus für das, was man macht.
Und das ist auch, was viele erzählen. Da interessieren sich kaum Plattenfirmen dafür. Also zumindest nicht die großen. Aber durch den Preis, fast alle Gewinnerinnen sind im Live-Geschäft groß gestiegen. Also haben angefangen mit 150 und spielen jetzt große Festivals oder selbst Sarah Lesch macht heute 2000er Hallen in gewissen Gebieten voll.
Ja.
Also das zeigt eigentlich, dass es da draußen noch viele Menschen gibt, die auch noch Musik hören wollen für Menschen, die was zwischen den Ohren haben.
Aber ich muss dir in einem widersprechen.
Oha.
Ungern, aber dennoch. Du hast gesagt, das Größte, was einem Künstler dann passiert, ist der Applaus und diese Anerkennung. Würde ich sagen, nein. Ich finde, und das aber auch mühsam erlernt, muss ich zugeben, ich finde, das Größte, was einem als Künstler passieren kann, ist, dass du selber total glücklich und happy bist mit deinem Werk und dass du das Gefühl hast, du hast was ganz, ganz Großartiges aus deinem Herzen heraus geboren.
Ich meine natürlich,
geboren.
Ich gehe davon aus, dass man in dem Moment erst damit auf die Bühne geht.
Ja.
Also mit Scheiße würde ich nicht auf die Bühne gehen. Also
nee,
ich würde das schon vorher toll finden.
Aber weißt du, Ölchen, was ich damit sagen will, ist, wenn du das wirklich empfindest, ne, und auch wirklich bei dieser Empfindung bleibst und dich dann nicht von so einem Troll da rausholen lässt, dann kann dir niemand anders so sehr an die Seele. Das ist der Trick.
Ja.
Das ist der Trick.
Den kann ich nicht, der Trick.
Den kannst du. Ich bin ganz fest davon überzeugt. Ich habe zum Beispiel, deshalb weiß der bis heute nicht, ganz kleine kurze Anekdote. Als ich für Peter Maffay geschrieben habe ich geschwitzt und gebrütet und gemacht und dann war irgendwann so ein Blatt vollgeschrieben mit einem Text und dann habe ich den ausgedruckt, habe den auf meinen Tisch gelegt und habe, ich habe so kleine Engelfiguren zu Hause und die habe ich dann da drauf gesetzt für den guten Spirit und dann waren da nachher so 5, 6 Texte und alle voller Engel und dann habe ich mir das immer so angeguckt und habe gedacht, aber da ist mir das wirklich so gegangen, oh, das habe ich jetzt so schöne Texte geschrieben und was immer jetzt damit passiert, aber die schönen Texte bleiben und das Ding war, dass Peter anrief und sagte, Beatrice, was ist denn mit dem Text für die Single? Und ich habe gesagt, der ist fast fertig, der liegt hier. Ja, dann komme ich mal kurz vorbei. Und wir wohnten ja nebenan, einen Ort weiter. Und ich saß ja noch im Pyjama, weil ich die ganze Nacht durchgearbeitet hatte und habe gedacht, holy Moses, die Haare nicht gekämmt, Pyjama, der kommt jetzt. Und dann habe ich mich schnell angezogen und gekämmt und habe diese Engel weggeräumt. Und habe bis heute immer gedacht, was wohl passiert wäre, wenn er das gesehen hätte. Weil eigentlich wäre das ja eine schöne Situation gewesen.
Ja, stimmt. Glaube ich auch, oder?
Also ich glaube, auf die Art hat Robbie Williams Angels geschrieben.
Ja, ich bin ich bin ziemlich sicher.
Ich bin mir ziemlich sicher, ja, das war ja, so. Aber erzähl ja das mal jemandem da draußen, der vielleicht nicht für Peter Maffay schreibt. Dann ist es nämlich eine große Kunst, noch stolz zu sein auf was, was mal ein Flop war, oder?
Das ja kannst du mir erzählen, weil ich habe auch für ganz andere geschrieben, außer Peter Maffay. Meine Karriere begann mit Leuten wie Wolfgang Viereck. Julia, es war ihr Wonderbra.
Super.
Auch auf die Nummer super war ich stolz.
Finde ich total, ja, finde ich auch total klasse.
In einem Cabrio geschrieben, fahrend am Starnberger See. Auch darauf war ich sehr also stolz. Insofern, ich kenne das auch, wollte ich damit sagen.
Da habe ich jetzt Kopfkino. Aber du hast deinen Weg, völlig klar, findest auch in dem Lehrberuf was, aber wenn jemand heute Musik machen will und da anfängt, ich meine, okay, der hat ein bisschen andere Voraussetzungen als du, diese Plattenfirmen gibt es nicht mehr, auch ja, das haben stimmt wir oft gehabt, du kannst viel selber machen mit Spotify stimmt und so, aber was wäre rückblickend, was würde der junge Ole von damals dem jungen Menschen von heute raten?
Also ich finde, ich glaube, schon oft gefallen, wahrscheinlich auch von anderen Gästen, Authentizität ist für mich ganz wichtig. Was ich generell immer höre, ob der das jetzt wirklich so meint oder ob der sich einfach nur irgendwas ausgedacht hat, wo er gedacht hat, das kommt gerade gut an. Also ich habe da viel drüber nachgedacht, so über, ich habe gerade gestern irgendwie so ein KI-Video gesehen und da waren so, da ging es darum, da kam, glaube ich, Ozzy Osbourne in den Himmel und dann waren so ganz viele Musiker und das war so animiert, so, ne? Das sah eigentlich ganz cool aus, muss ich ehrlich sagen. Und saß mit Jimi Hendrix und so. Die saßen da alle, haben gefeiert und haben mir so zugelächelt und zugefrostet. Und da saß unter anderem auch Kurt Cobain. Und ich habe mich daran erinnert, als Kurt Cobain, Smells Like Teen Spirit, als dieser Song rauskam, da war ich auf dem 16. Geburtstag von meinem besten Freund damals. Ich glaube, es war der 16. Geburtstag. Ich war total besoffen, also so richtig besoffen. Ich habe aus dem Fenster gekotzt und auf das Salatbeet von seiner Mutter drauf so. Und da kam dann auf einmal, bin ich gerade so, hab mir gerade den Mund abgewischt und hab mich wieder hingesetzt und dann kam auf einmal und da habe ich gedacht, was ist denn das? Ich brauche nur diese Akkorde, ich kriege sofort eine Gänsehaut, weil das ist für mich, das hat sich angehört für mich wie wütende Jugendliche. Und genau das soll es wahrscheinlich auch sein. Das ist für mich der Inbegriff von Authentizität bis heute. Wenn ich das höre, das berührt mich so. Ich erzähle davon, hab mir stehen sämtliche Haare, die noch auf meinem Kopf sind, zu Berge unter meiner Mütze. Und das finde ich ganz, 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 ganz wichtig. Wenn du was zu sagen hast, freue ich mich, das auch zu hören. Und dann stell dich bitte hin und schreib einen Song dazu.
Finde ich absolut gut, was du da sagst. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man sich mit Leuten umgibt, die einen unterstützen.
Ja, ja, klar.
Weil diese ganzen Kritiker und ja, die sagen, das ist sowieso nicht so gut oder ach, das gibt so viele, was willst du jetzt auch noch Musik machen? Was, du bist über 30, bist so viel zu alt. Also was man da alles so zu hören kriegt, das kriegst du umsonst. Aber so ein Umfeld zu haben, ja, wo Leute sind, die dir den Rücken stärken, das finde ich eben auch ganz wichtig. Und noch was, du bist sensibel, ich habe es geschrieben, auf Facebook ja und auf Instagram, dass sich in dieser breiten Brust ein sehr, sehr weiches Herz verbirgt.
Ja.
Und das heißt eben auch, dass man das auch ein bisschen beschützen muss, dieses weiche Herz vor all diesen
manchmal Leuten auch vor sich selbst.
Und manchmal auch vor sich selbst. Und so ein Typ wie Kurt Cobain, ich meine, man sieht ja, ne, der war ja auch so mega, mega, mega sensibel und ja wütend, also beides. Und der hat diese Gesellschaft und das, wogegen er rebelliert hat, im Grunde ja nicht überlebt. Ne?
Aber man hat es ja irgendwie auch, da war so, ich finde, da war in der Musik war so viel Energie drin, dass man gedacht hat, wenn man das macht und das aus einem rauskommt, ist man irgendwann leer. Ich glaube, der war einfach leer ausgebrannt am Schluss, weil diese ganze Power, die in dem drin war, hat er in diese Musik gesteckt und der war einfach leer dann am Schluss. Das ist die Gefahr natürlich, wenn man das zu authentisch macht,
ja,
dass man dabei verbrennt.
Er hat sich auch treiben lassen. Die Plattenfirma hat gesagt, wo bleibt denn der nächste Song?
Stimmt.
Wie bist du denn überhaupt zu Udo gekommen? Weil ich meine, du im Moment hast du dich ja so ein bisschen so dargestellt, wie ist gefloppt und dann warst du ja seitdem irgendwie so,
so war's auch.
Flop und Lehrer. Aber ja, auf der anderen Seite bist du ja trotzdem bei Udo gelandet. Wie ist denn das eigentlich passiert?
Ich bin ja verheiratet mit Natalie Dora. Die heißt natürlich jetzt Natalie Feddersen, ganz klar. Die hatte schon lange vor mir auch schon bei Udo gesungen und Udo hat damals für das MTV Unplugged Teil 1 einen männlichen Sänger gesucht, noch für den Chor. Und seine Produzenten waren früher, zurück 2000, meine Produzenten, nämlich Henrik Menzel und Andreas Herbig haben mit mir zusammen meine Platte gemacht. Und als dann gesucht wurde nach diesem männlichen Sänger, kam von Seiten meiner damalig noch nicht Frau und meiner Freundin von Natalie, kam dann, ja, hier, ich kenne einen, Ole, der kann ja auch super nachmachen übrigens. Das fand Udo schon lustig und von Seiten der Produktion kam quasi das dann auch. Da kam auch der Vorschlag, ja, wir würden Ole kennst du den? Und so, und dann hat er mich aber kennengelernt. Hier auf dem Kiez übrigens, in der, im Schmitz Tivoli. Da hat da irgendeine so eine, von so eine, wie heißt denn das, von diesem Fernsehmoderator, so eine, von so einer
Stiftung. Ich glaube, das war Beckmann, oder?
Beckmann, genau, ja, genau, war... genau. Da war irgendwie so ein Ding und da war Udo irgendwie auch zu Gast und dann meinte er irgendwie, Nalli, da gehen wir hin und dann kannst du ihn dann kennenlernen, dann sind wir in die Garderobe runter und dann, ich war natürlich, ich so, oh nee, wie peinlich und so, muss nicht unbedingt sein. Also natürlich war ich aufgeregt, aber es war irgendwie unangenehm. Und dann kommen wir da runter und dann saß Udo da und dann sagt Nalli, mach ihn doch mal nach. Und ich, oh nein, oh nein. Auch das Schlimmste. Also es gibt so, wenn man zum Sänger sagt, so sing mal was, es ist furchtbar. Wenn man irgendwo hinkommt auf eine Geburtsfeier und so, sing mal was. Und das hat uns natürlich noch übertroffen. Das war dann so, mach ihn mal nach. Und ich so, oh, muss das sein. Und so, ja, warte mal. Und da habe ich mich so mit ihm unterhalten, mit seiner Stimme und er fand es total lustig. Ich war natürlich total erleichtert. Er hat total gelacht. So lustig. Ich habe das Gefühl, ich rede mit mir selbst. Ne? Ja, so lustig. Ne? So lustig. Und erzähl mal ein bisschen von dir. Ne? Ja, erzähl mal ein bisschen. Und dann haben wir ins Gespräch gekommen und dann hat er mich tatsächlich für diesen Job da engagiert und seitdem bin ich dabei.
Aber sag mal, ich meine, das zum Beispiel ist doch auch schon sowas wie ein Ritterschlag.
Ja klar, natürlich.
Konntest du denn das in dem Moment dann so nehmen, dass du so gedacht hast, boah, dass ich das jetzt geschafft habe oder dass das jetzt passiert ist?
Ehrlich gesagt, so im Vorwege war das gar nicht so doll. Ich habe das manchmal bei Konzerten dann gehabt. Dann stand ich dann irgendwie mit ihm auf dem Laufsteg ganz vorne. Wir haben da so Momente, wo wir ganz alleine vorne auf dieser Vorderbühne sind. Und da habe ich es manchmal gehabt, dass man da so gestanden hat und so, sag mal, du bist von hier hin geraten. Also schon, ne, da kommen so Momente, so vorher und weniger, auch in dem Moment weniger, aber wenn es dann so in den Momenten selbst, wo das gerade großartig ist und man auch Gänsehautmomente hat und geile Songs singt mit ihm und so, und da steht man da vorne und denkt so, wow, was machst du hier eigentlich gerade? Wow, was für ein Geschenk. Und dann, ich weiß das schon zu schätzen, auf jeden Fall. Das ist natürlich dann, das heilt dann auch meine Wunden so ein bisschen. Ja, das heilt so ein bisschen meine Wunden. Ja, ja.
Aber das ist ja bei Udo sowieso ein bisschen anders, als wenn du jetzt, was weiß ich, mit Helene Fischer auf der Bühne stehen würdest, ohne ihr zu nahe zu treten. Bei uns ist das immer eine Family. Man ist da kein Mietmusiker. Man wird sofort aufgenommen.
Ja.
Das ist auch nicht wie Kaserne, wie bei anderen, sondern man ist part of the family und ich war an dem Abend dabei und es war völlig klar für Udo, dass das der Vogel ist.
So, das ist der Vogel, ich glaube, den nehmen wir, den Vogel.
Er war auf jeden Fall schon mal schräg genug.
Weil die Vibration, also die Vibrations gestimmt haben, die Chemie, wie man das so schön auf
Neudeutsch sagt. Ja, habe ich auch so empfunden.
Darauf kommt es an.
Habe ich auch so empfunden.
Wobei übrigens man das von Helene Fischer auch sagt, ne? Also die Leute, die mit ihr arbeiten, sagen, das hätte auch einen sehr starken Family-Vibe.
So. Meinst du, ich würde auch in die Helene Fischer-Family
auf
passen?
Auf jeden Fall.
Ja, meinst du?
Ich weiß, wenn du auf die Kinder aufpasst.
Atemlos. Arbeitslos durch die Nacht.
Arbeitslos durch die Nacht. Und es ist ja auch so, oder das kannst du besser sagen als ich, dass man bei Udo auch nicht aus dem Kopf raus ist, wenn keine Tournee ist. Das heißt, es gibt auch den Austausch immer.
Das stimmt, auf jeden Fall.
Der vergisst seine Leute auch nicht. Also das muss man an der Stelle wirklich dann auch mal sagen. Nee. Er ist einer der loyalsten Menschen in diesem Geschäft, die ich kenne.
Ja.
Das ist schon toll. Aber
es gab ja auch harte Zeiten, wissen wir alle. Es gab auch harte Zeiten, wo dann so von einem Tag auf den anderen von 100 auf 0 mit den, gerade als meine Frau und ich, als Frau freiberufliche Musiker, so auf null, von einem Tag um den anderen, sondern so, was denn jetzt? Mein jetzt? Ja, dann hat man sich irgendwie also Nathalie ist sich auch für nichts zu schade, hat sich dann mit mir zusammen als Gärtner verdingt, jetzt Geld verdient. Und Udo hat es auch mitbekommen und hat uns dann auch ein bisschen natürlich nicht allein gelassen, sagen wir mal so. Also das auf jeden Fall.
Aber eingangs, ich habe dich mein Gatte genannt, der Hintergrund ist, ich bin der Trauzeuge.
So ist es, ganz
das
genau.
Das ist einfach mal, um das aufzuklären.
Arno, ne?
Also wir sind nicht verheiratet, ich bin sein Trauzeuge. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass Nathalie nennt das immer Hühnern, ja, dass ihr auch noch viel einfach so Gigs macht, um Geld zu verdienen.
Ja.
Empfindet man das dann als so ein Muss, man geht da jetzt hin, also Hühnern? Oder macht das trotzdem noch Spaß? Weil das ist ja eine Leidenschaft, die man in sich trägt.
Also Hühner klingt erstmal so negativ. Man denkt, es ist irgendwie negativ. Natürlich gibt es dann Momente, also ich weiß, es gibt bestimmt Songs, wo ich auch denke, so, oh, na gut, ich lese die Setlist vorher und denke so, muss ich jetzt unbedingt Relight My Fire singen? Und dann denkt man so, ist ein guter Song, aber ist nicht vielleicht so mein Ding, aber mache ich jetzt. Also Hühnern ist so eher eine Bezeichnung für das, was man da macht. Das ist gar nicht unbedingt nur so herabschätzend gemeint. Das Tolle daran ist, man ist nicht völlig branchenfremd, sondern man macht das, was man liebt eigentlich, Musik. Vielleicht mit leichten Abstrichen, dass man sagt so, ja, ich würde jetzt natürlich am liebsten vielleicht was anderes singen.
Das gibt's. Aber wäre das eine Alternative für dich? Weil ich kenne Tanzbands, die ja seit 40 Jahren im Geschäft sind und ja riesen Gagen kassieren und spielen ja viermal im Monat und sind stinkreich.
Ja.
Wäre eine Alternative?
Hatte ich ja auch schon. Also das Stinkreich fehlt noch, das Stinkreich okay fehlt noch. Aber Natalie und ich haben auch zusammen so, eine, so ein Projekt, mit dem kann man uns buchen. Das haben wir natürlich auch uns so ausgedacht, dass es Sinn macht.
Heart and Soul.
Heart and Soul. Heart and Soul Entertainment auf, wie heißt es, Instagram. Okay. Und da kann man uns buchen für Hochzeiten, Firmenfeiern und so weiter. Das haben wir auch viel gemacht. Wir haben uns dazu entschieden, mehrere Sachen anzubieten. Einmal gibt es es mit der ganzen Band. Haben wir auch hier im Haus schon gespielt, also mit der kompletten Liveband. Es gibt aber auch die Variante, um das ein bisschen kleiner zu halten, um nicht unbedingt den Leuten, während sie das Catering aufbauen, die ganze Zeit mit dem Soundcheck auf die Nerven zu gehen. Ne? Also der Schlagzeug-Soundcheck, der ist ja schon manchmal ganz schön zäh. Wir haben dann so eine Variante, wo wir dann zu Playbacks singen. Also Halbplaybacks. Der Gesang ist live und die Musik wird eingespielt. Das mache ich dann. Ich bin dann der DJ und Sänger. Und ja.
Haben wir doch mal gemacht, weißt du noch, auf der MS Deutschland.
Ja, natürlich.
Und die beiden, das war lustig. Das war wirklich sehr spezielles Publikum, die, glaube ich, eher Marschmusik oder Chansons erwartet hätten. Aber die haben die Bude gerockt.
Das stimmt. Das
glaube ich sofort. Ach, du hattest ja auch diese Erfahrung, die ja, also das finde ich jetzt auch wieder so irre, wo du bei der, war das The Voice, oder? Wo du da mitgemacht hast.
Ja.
Und dann machst du da mit und bist natürlich gut, was du ja bist, auch wenn du das dann immer wieder bestreitest zwischendurch inzwischen. Aber dann bist du gut und dann kommst du weiter und dann kommst du weiter und dann kommst du weiter und dann bist du im Halbfinale.
Ja, so hell.
Und dann nicht im Finale.
Ja.
War das dann wieder so ein traumatisches Erlebnis oder wie war das?
Also ich erzähle euch jetzt mal einen Insider, das ist ganz, ganz, ganz ehrlich jetzt. Und zwar war ich mit Mick Doné, ein sehr geschätzter Kollege und ein Sänger, Top-Sänger, geiler Songschreiber, ein ganz toller Künstler. Und mit dem zusammen hab ich dann so, ja, ich würde sagen, die letzten Wochen durchlitten. Wir hatten ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Wir hatten wirklich keinen Bock mehr. Es war uns irgendwie zu anstrengend. Irgendwie war das dieses Ganze da immer so vorgeführt werden und so, war irgendwie zu anstrengend. Mick kam auch, wie ich, eher aus der Abteilung, die das alles schon mal gemacht haben. So, ne, die kann das. Wir waren nicht diejenigen, für die das neu war und die alles geil fanden. So, yeah, geil, Kamera, Musik und so, geil und so. Und wir haben uns dann, weiß ich noch, so manches Mal vor einer Show in den Arm genommen und uns ins Ohr geflüstert, ich wünsche dir, dass du heute rausfliegst. Weil wir wollten nach Hause, wir wollten nach Hause. Ja, wir wollten nach Hause, ja, wir wollten nach Hause.
Ach, das habe ich ganz anders gedacht.
Ja, ja, ich weiß. Aber wir haben dann ganz oft haben uns so in den Arm genommen und so, ich wünsche dir, dass du heute nach Hause kannst. So, ganz ehrlich ist, das ist gar nicht so, das soll jetzt gar nicht so rüberkommen, dass man nicht zu schätzen weiß, was man da irgendwie als Möglichkeit bekommen hat, aber ja, so als erwachsener Mensch bei so einer bei so einer Klassik-Show ehrlich gesagt nicht.
Es ist auch nicht der Weg, um berühmt zu werden.
Nee,
das hat sich herausgestellt.
Genau, genau. Das ist wie mit so, man wird so einer
paar Ausnahmen
so,
gibt's.
Ja. Mit so einer Rakete wird man hochgeschossen und ab dem Moment, wo man dann aussteigt, fällt man wieder. Es gibt Kandidaten, die das so irgendwie geschafft haben, langsam zu fallen, aber fallen tun sie alle.
Also, wenn wir jetzt eine Umfrage starten würden, hier auf YouTube und auf den Audioportalen und würden sagen, als was würdet ihr Ole denn am liebsten gerne erleben? Als Tischler, als Gärtner, als Lehrer oder als Sänger? Ich glaube, da mache ich mal so ein, wie nennt man das? Pull, Call? Irgendwie, also Umfrage halt. Ich habe immer das Gefühl, das Leben lässt dich da noch nicht so ganz vom Haken.
Nee.
Du bist zwar noch angemessen frustriert.
Ja, auf jeden Fall.
Aber du bist auch immer noch fantastisch talentiert.
Ach, vielen Dank. Oh Gott,
und das würde ich jetzt sehr ungern in der Versenkung verschwinden lassen.
Ich mach die Brille ab.
Und wenn ich jetzt so einer von meinen kleinen Engelchen auf Peter Maffays Texten wäre, würde ich dir das nachts zuflüstern in deinem Bettchen und dich da versuchen zu anzuspornen. Weißt du, ich sag mal so, ne? wenn du jetzt zwei Alternativen hättest. Die eine ist, irgendwann frustriert dazusetzen, wenn du wirklich alt bist. Also jetzt möchte ich von dir alt wirklich noch nicht hören. Und dann zurückzugucken und zu sagen, scheiße, warum habe ich denn damals nicht nochmal Gas gegeben? Oder all in zu gehen und zu sagen, scheiß aufs Risiko, scheiß drauf, was die Leute sagen, scheiß drauf, ob ich gegen die Wand fahre, aber jetzt mache ich das für mich nochmal. Jetzt will ich das für mich nochmal wissen.
Das klingt ganz toll. Oder? Also ich, lustigerweise, ich war gerade mit der Band unterwegs, wir haben auf Helgoland gespielt und einer von den Musikern, ein Gitarrist, Roland Capesa, das heißt der, der hat zu mir auch, der hat auch das Thema und der hat gesagt, er packt das selber nochmal an und will so eine Solo-Platte machen und wie instrumental halt oder mit Gastsängern und wie auch immer. Und der meint zu mir, du musst es auch machen. Das hat mir gesagt. Und ich habe auch schon einen Arbeitstitel, der Arbeitstitel ist so, jetzt bin ich mal dran. So soll der das, so, das wäre optimal fürs Album.
Und auch als Ermutigung, es gibt so viele tolle Sängerinnen und Sänger da draußen, die alle ihre Alben machen, die alle ihre Auftritte machen und im Geschäft sind und riesig anerkannt sind. Sandy Wallach, eine der größten Sängerinnen, die ist als Background-Sängerin mit Peter Krause und solchen Leuten unterwegs, aber wenn sie eigene Musik macht, eine völlig eigenständige Künstlerin in Nischen, aber die lebt davon.
Also, ja.
Und diese Zeile ist ja überhaupt auch vollkommen genial, weil dieses so, jetzt bin ich mal dran. Weißt du, bei wie vielen Menschen da draußen der Knopf aufgeht, aber sowas von.
Ja, ne?
Nicht nur, was die Musik betrifft. Also wie viele
egal
Menschen,
was, ne?
Egal was, weißt du, stimmt. Jeder stellt bei so viel sein Licht unter den Scheffel und hat aber das Bedürfnis, auch mal mit dem, was man kann oder ist oder tut, zu scheinen. Ja? Und ich finde, das sollte man auch tun. Und da haben wir viel zu viele Dinge gesammelt in so einer Mülltonne hier oben, wo so Dinge drin sind, wie was die Eltern mal gesagt haben, was die Plattenfirma mal gesagt hat, was irgendjemand mal gesagt hat, das stapelt sich dann und dann ist das, wie du vorhin ganz richtig beschrieben hast, vergraben unter so einem Haufen Müll. Das ist ja nichts anderes.
Ein Riesenhaufen
Müll. Nichts davon hat irgendetwas zu tun mit deinem Talent. Nichts davon. Ja, aber wirklich jetzt, das meine ich ganz ernst.
Und du kriegst hier noch ein kostenloses Coaching, merkst du was?
Wow.
Live-Coaching mit Bea Restert, meine Damen und Herren, das können Sie auch buchen. Nein, ich finde aber, sie hat recht. Ich meine, deshalb habe ich das ja auch mit diesen Nischen erzählt, dass jeder irgendwo auch sein Ding findet, wenn er dabei bleibt. Ja, das ist einfach der Punkt. Vielleicht ist das Band-Ding genau deins.
Ja, ich glaube ja.
Er hat doch schon seine Nische. Er war, also Ole ist Ole. Ich meine, was willst du da noch draufpacken? Also
mit Bea ist immer fantastisch. Ich habe neulich auch irgendwie mal Verdauen gehabt, da haben wir telefoniert, Bea, und danach habe ich mich wesentlich besser gefühlt.
Ach, wie schön.
Bea, wirklich, ohne Scheiß. Da hast du auch ein ganz großes Talent.
Oh, danke schön. Das muss schon wieder machen.
Ich war richtig fertig, ich habe mir gerade einen Döner gekauft und stand da irgendwie so eine Zigarette geraucht. Also,
aber ihr habt zum Beispiel auch zusammen Songs gemacht und diese Songs sind jetzt auch nicht die Hits in den Charts, aber man merkt diesen Songs an, dass da zwei Menschen am Start sind, die einen guten Draht miteinander haben. Ich versuche die jetzt so richtig zum Weinen zu bringen. Oder? Nein, das ist aber auch ein Tipp für draußen. Die Chemie, das ist immer genau das Thema, was stimmt. Und ich kann da Ole auch verstehen, wenn man die Menschen nicht hat, mit denen man das machen will, was man leidenschaftlich teilen möchte, dann macht man es lieber nicht und gibt was an junge Menschen weiter, als Lehrer zum Beispiel.
Ja, aber was, weißt du, dass du sie nicht hast, das kann sich ja von jetzt auf gleich ändern, weil du musst ja aber auch dafür offen sein und das sozusagen auch ein Stück weit wollen. Also wenn du sagst, ich will aber nicht, dass ich nochmal so auf die Glocke kriege, da soll mal besser keiner zu nah rankommen.
Ja,
also,
ist ein bisschen feige auch.
Der Feige würde ich das gar nicht nennen. Nein, aber es ist diese Vorsicht und du willst diesen Schmerz nicht nochmal erleben und das ist nicht feige, das ist total verständlich. Aber irgendwann muss man sich hinstellen und sagen, so, der Schmerz ist jetzt vorbei, ich bin noch 3 Zentimeter breiter in meinen Schultern und das passiert mir nicht nochmal, weil ich stehe jetzt auf mich und meine Musik. Verstehst du? Das wäre dann der nächste Schritt. Das hat mit Feigheit überhaupt nichts zu tun.
Ich bin nur nicht 3 Zentimeter weiter in der Schulter, sondern 3 Zentimeter weiter nach vorne. Mindestens 3 Zentimeter.
Ich habe erst einen Moment gebraucht, bis ich das verstanden habe.
Also, mindestens 3 Zentimeter, würde ich sagen.
Ja, also da müssen wir nochmal ran, Ole. Okay. Also ich glaube, da müssen wir nochmal ran. Ja, wir haben sehr, sehr schöne Songs zusammen gemacht mit einer CD, die leider, wie soll man sagen, sehr stark gestartet ist. Und dann so, wie so ein Luftballon, bei dem so die Luft rauskommt. Das hatte aber andere Gründe als das. Ja. Also echt jetzt.
Die wir auch nicht benennen wollen.
Nein, die wollen wir nicht benennen. Aber was ich benennen will, ist, dass unsere Songs wirklich, wirklich top waren.
Ja, das stimmt.
Und uns so viel Spaß gemacht haben beim Schreiben. Und auch das werden wir nochmal machen. Also ich habe ja sowieso schon Pläne mit dir. Da reden wir dann nochmal drüber.
Also das ist schön.
Schließe ich daraus, auch wieder für die Menschen draußen. Den Spruch, den viele bringen würden, in dem sind Perlen vor die Säue, den gibt's nicht. Sondern es ist immer wichtig, dass man das liebt, was man gemacht hat.
Auf jeden Fall. Wie ich schon gesagt habe, also wenn ich da stehe, ob mit Engeln oder ohne, und ich habe das Gefühl, oh, wie schön, dass mir das eingefallen ist. Ich würde ja sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass das gar nicht wirklich ich bin. Das ist ja mehr wie so, wie irgend sowas Spirituelles. Ich meine, das haben schon die Beatles und Beethoven gesagt, dass sie das nicht geschrieben haben.
Moment, ich habe eine ganz schöne Definition eigentlich, was ein Songwriter eigentlich macht. Nämlich, hört mal zu, die Songs sind alle schon da. Die fliegen um uns rum. Und der Songwriter hat nur die Antennen, das einzufangen und für andere Menschen hörbar zu machen. Und das ist es eigentlich.
Richtig. Du brauchst natürlich schon deine Begabung. Ja. Und du brauchst zum Beispiel, wenn du jetzt dann Text... Ich dann sag das tatsächlich auch. Also ja. Ich meine, wir sind ja unter uns, wie Robin im letzten Podcast gesagt hat. Ja. Also ich nenne das ja manchmal runterladen. Ne? Und das kannst du aber ja auch nur, wenn du einen gewissen Wortschatz hast.
Ja.
Also wenn du jetzt keinen Wortschatz hast, kannst du ja sowas gar nicht runterladen. Also Insofern, weil dann sagen die Leute immer, ja wie jetzt? Das kommt alles von oben und du machst gar nichts oder wie? Nee, so ist es natürlich auch nicht, weil du musst ja was mitbringen dafür, dass du das empfangen kannst. Und nicht jeder hätte Yesterday empfangen können, so wie Paul McCartney.
Aber wahrscheinlich hat auch nur er das empfangen können. Es gibt ja andere, mindestens genauso talentierte Leute, die aber den Song ausgerechnet nicht empfangen haben.
Genau.
Er war der Empfänger von dem Song.
Ja, insofern ist das immer gut, offen zu bleiben, wenn man kreativ ist. Also den Kanal zu putzen und offen zu bleiben.
Ja.
Ach, wie schön.
Ach, ist das schön, um Gottes Willen.
Ich will trotzdem nochmal zurück auf so Panikpreis-Bands. Ina zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel. Die steht auf der Bühne immer so ein bisschen wie du im Schatten von Udo Lindenberg und hat es aber geschafft, weil das war ihr tiefster Wille, als eigenständige Person sich als Cousine durchzusetzen.
Ja, genau.
Die Frage dazu, ich glaube, das ist ganz schön schwer, aus so einem Schatten rauszukommen, oder? Kennst du das auch als Erfahrung?
Also Udo ist natürlich ein großer Baum. Und der wirft einen großen Schatten. Und um da rauszukommen, muss man schon wissen, wie und wo der Weg lang geht. Weil das ist nicht ganz einfach. Es ist nicht einfach nur so ein Schritt nach vorne, sondern man muss schon irgendwie wissen, wie man da rauskommt, wenn man das will. Man kann sich auch wohlfühlen in dem Schatten, geht ja auch. Ich bin zum Beispiel ein Typ, ich mag gar nicht so gerne in der Sonne stehen, sondern ich finde es im Schatten ganz schön. Und bei Udo im Schatten zu stehen, ich meine, es gibt wirklich Schlimmeres, als bei Udo im Schatten zu stehen. Ich fühle mich da ganz wohl in seinem Schatten.
Es hat eben halt auch jeder seinen eigenen Weg. Und ich habe auch im Coaching Leute gehabt, die einfach wenigstens Musik machen wollten. Da ging es gar nicht so sehr darum, damit berühmt zu werden oder richtig reich zu werden oder davon zu leben, sondern da ging es einfach darum, das zu leben. Dass ich Songs habe, ob ich die nachsinge oder selber schreibe und auf eine Bühne gehen zu dürfen und das zu singen. Man sollte dieses ganze Spektrum immer im Auge behalten und nicht sagen, nur das ist toll.
Ja, das stimmt. Zumal es im Background, glaube ich, auch harte Arbeit ist.
Oder auf jeden Fall.
Man muss ja ganz anders agieren. Man muss sich jemanden anpassen, andere Stimmen.
Auf jeden Fall. Das ist gar nicht so mein Ding, ehrlich gesagt, mit den ganzen verschiedenen Stimmen.
Aber da, hast du gut gerockt.
Das Ding ist, Natalie, die ist unfassbar. Also für mich, selbst wenn ich ein Mann wäre, ist sie die beste Sängerin der Welt. Ich sag's einfach so, ist mein Empfinden. Die packt dann da immer aus und auch bei den Proben haut ihr es dann so hin und denkt so, mach mal so. Und ich denke mir so, wie? Mach mal so. Was? So, dann hä? So, was? Nee, verstehe ich gar nicht. Und da fehlt mir immer so ein bisschen, glaube ich, das musikalische Verständnis. Ich bin dann so ein Gefühlstyp. Ich mache das so, wie mir das gerade zufliegt. Ist auch ein Weg, aber so dieses gibt ja so einen leicht wissenschaftlicheren Weg daran zu gehen, so was dann wie passt und was man dann wie machen muss. Und für manche Leute ist es selbstverständlich, für Natalie auch. Die haut dann einfach sowas raus und dann haut die so einen Chor, dann hat sie so eine Stimme, dann hat sie die Root Note und dann von da ausgehend singt sie dann so eine ganze Chorstimme durch. Wo ich da denke, so, hä?
Ja, also was? Ich meine, viele von euch kennen sie ja sicherlich auch von der Bühne und von den Auftritten mit Udo, wenn sie Nimm dir das Leben singt. Boah, ey, ich sag dir, fliegt dir der Draht aus der Mütze. Ne?
Ja, mir auch. Ja.
Also jedes Mal. Ne? Ich habe das, glaube ich, schon 20 Mal gesehen und das wird nicht weniger. Aber zurück zu dir, mein Lieber. Wie geht's denn jetzt mit dir weiter, damit ich mal so ein bisschen informiert bin und am Ball bleibe?
Also, wie geht's weiter? Gute Frage.
Also, wie lange hast du denn als Lehrer unterschrieben?
Auf jeden Fall, das immer halbjahresweise. Das erste Halbjahr auf jeden Fall. Also noch irgendwie bis Weihnachten erstmal. Und das ging die letzten Male immer so dann ging es dann da weiter an der Stelle. Also,
und zu Hause, genau. Du hast doch, wie ich weiß, auch, wir haben ja auch in dem schönen Strand Dingsbums Hotel in St. Peter-Ording zusammen Musik gemacht. Und da hattest du ja immer so eine Unit dabei, ne? Womit man das dann auch so ein bisschen festhalten konnte und so. Heutzutage kann man ja wirklich mit den geringsten Mitteln richtig arrangierte Songs schreiben. Ganz zu schweigen von GarageBand, ne? Was du vorhin erwähnt hast. Ja, Apple ist ein Musikprogramm, in dem man richtig arrangieren kann mit allen beteiligten Instrumenten und Stimme. Und wie viele Songs schreibst du denn so zu Hause?
Moment, gar nichts.
Siehste.
Achtung, jetzt probiere ich es wieder.
Ja.
Gehst du nächstes Jahr auf Tournee?
Ja, natürlich.
Natürlich.
Ja, klar. Nee, Moment, ich habe gelogen. Ich habe noch nicht was geschrieben. Und zwar habe ich eine Schulhymne geschrieben. Oh. Für die Schule, für die fünften Klassen. Die werden neu eingeschult und sollen die fünften Klassen was aufführen und denen was vorsingen, die neu kommen. Und den Song habe ich mit meinem Kollegen zusammen.
Oh, das finde ich aber schön.
Ja, ich auch.
Das finde ich super, dass es dann auch mal so einen direkten Musikunterricht gibt, weil das bringt den Kindern viel mehr als was du vorhin gesagt hast mit Mathe. Das macht viel mehr Spaß.
Auf jeden Fall. Also er bringt einen auch im Leben am Ende des Tages gefühlsmäßig weiter. Also ich würde mal sagen, wir behalten Ole auf jeden Fall im Auge. Und ich würde auch mal sagen, dass es sicherlich noch mehr zu sehen und zu hören gibt von Ole, auch außerhalb der Bühne von Udo Lindenberg, aber auch auf der Bühne mit Udo Lindenberg sehen wir ihn immer wieder gerne.
Ja, auch danke, ihr wirklich.
Na sicher.
Echt?
Ja. Also ich meine, wenn du dann da abhebst mit eurem kleinen Duett, wo ihr euch dann, ich habe es ja geschrieben auf Social Media, wenn einer brüllt, Ole, Ole, und der andere Udo, das ist doch immer eine geile Nummer.
Ja. Sollten Sie mal einen guten Tischler brauchen, wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.
Natürlich.
Wir können einen vermitteln.
Natürlich. Und natürlich auch, wer Lust hat und Zeit hat und das Geld da investieren kann, bucht Nathalie und mich für seine...
Heart and Soul, das werden wir auf jeden Fall überall, wo man den Podcast sieht oder hört, auch reinschreiben, dass man weiß, wo man euch kontakten kann.
Ja.
Fast hätte ich euch neulich vermittelt.
Weißt
du doch, da hattet ihr keine Zeit.
Stimmt, ach ja, ich weiß. Genau, was war da los? Ich weiß auch nicht mehr.
Konkurrenz war schneller.
Ja, ja, irgendwas war da, ne? Ja.
Wahrscheinlich hattest du Unterricht oder Elternabend.
Kann sein, ja, das kann sein.
Wahrscheinlich sowas. Hat Spaß gemacht mit Ole. Wir könnten ja 100 Jahre weiterreden.
Ja, wir können doch mal wegen noch irgendwie 2-3 Stunden können wir noch.
Ja, Teil 2, ne? Machen wir auch eine Umfrage.
Ihr könntet auch noch einen singen, das könntet ihr auch machen.
Oh, das ist aber gemein. Das ist genau wie ich vorhin gesagt habe. Wenn so ein Sänger kommt und dann sing doch mal irgendwie. Sing doch mal was.
Sing doch mal. Mach doch mal wie Udo. Sing doch mal wie Udo.
Ja, genau.
Nein, ich bin mir 100% sicher, wir hören den Ole nochmal und wir sehen den Ole nochmal. Vielen Dank. Ich glaube, das war jetzt mal ein ganz anderer Ansatz, weil das hat jetzt vielleicht auch viele Musiker ermutigt, sich zu bewerben, die vielleicht einen ähnlichen Frust in sich tragen. Und hier ist der Panikpreis als Forum, wo man tatsächlich noch was macht.
Lasst euch bloß von meinem miesepiedrigen Verhalten hier.
Fanden wir gar nicht. Du warst ein sehr amüsanter Gast. Das ist ja das Gute.
Nach vorne.
Mach ich den Eindruck? Das. Hallo?
Und es ist auch immer eine persönliche Entscheidung. So.
Ja. Ne, ist es.
Sowas zu tun, aber trotzdem, ich glaube, es war eine Ermutigung.
Auf jeden Fall.
Die Bewerbungsfrist läuft nämlich schon, also schickt eifrig eure Songs und Texte und so weiter.
Ich bin gespannt.
Und auch eine Ermutigung für alle, die mit 30 sagen, ich bin eigentlich zu alt für die Musikbranche. Ey!
Aber ich bin schon ein bisschen älter als 30 jetzt.
Ja, eben.
Das war lieb von dir aber.
Ja, aber das spielt doch keine Rolle. Du bist gut aussehend, fit und singst gut und kannst dich auf der Bühne, hast so eine Präsenz und Charisma. Und jetzt reicht's mal mit dem runter, hier kleine Brötchen backen.
Danke,
der Bäcker mit den kleinen Brötchen hat jetzt zu.
Eigentlich
ist insolvent.
Ist er ganz anders.
Er kommt nur viel zu selten dazu.
Vielen Dank, mein lieber Ole, mein lieber Gatte.
Dankeschön, mein lieber Zeuge.
Grüß die Gattin.
Das mache ich auf jeden
Fall. Ganz lieb. Komm gut nach Hause.
Ja.
Danke, lieber Ole.
Danke, Bea. Ein Vergnügen.
Ja, war mir auch ein Fest.
Das war schon die 11. Ausgabe, mein lieber Schwan, des Panikpreis-Podcastes. Der nächste kommt am 12.12. Es macht immer wieder Spaß mit Bea. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank an die alte Liebe auch nochmal. Wunderbare Location.
Ja.
Wir fühlen uns hier schon heimisch. Das nächste Mal bringe ich meinen Schlafsack mit und schlafe da unterm Tisch.
Erschreck sie nicht.
Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke.
Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Tschüss.